Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und heute wollen wir über das sprechen, was am vergangenen Wochenende passiert ist. Denn die Männer sind jetzt durch mit ihrer Saison. Wir haben die letzten Entscheidungen getroffen und ihr werdet es mit Sicherheit schon gelesen haben. Der THW Kiel ist deutscher Meister. Wir wollen ein bisschen drauf schauen, auf die Entscheidung, die zu getroffen wird, aber natürlich auch noch ein paar andere Themen, die aufgeploppt sind in den vergangenen Tagen, denn da gibt es einiges noch zu besprechen zum Abschluss. Natürlich auch noch den Blick ein bisschen vorauswerfen auf die Champions League, wo ja auch noch das Final Four mit deutscher Beteiligung ansteht. Und wie gesagt, ich bin heute nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Müller und habe heute wieder meinen Lieblingsexperten aus dem Osten an der Seite, den lieben Patrick Fischelle. Patrick.
Wie viele Experten aus dem Osten hast du denn da?
Ich habe nur einen.
Ja, danke, 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 danke. Oh, du, das habe ich jetzt gelernt auch, ey, dass es wirklich in manchen Köpfen noch sehr, sehr krass verankert ist, dieses Ost-West-Denken hier. Also das ist also wirklich...
Bei mir gar nicht, ich habe es einfach nur...
Ich auch nicht, aber ich moderiere ja für Radiosender, sage ich mal, die im Osten Deutschlands ansässig sind und da habe ich sehr viel Nachrichten bekommen, gestern erst tatsächlich. Krass, krass, um Gottes Willen. Ja, danke erstmal, hallo in die Runde. Ich freue mich, wieder mal am Start zu sein. Ich weiß, die letzten Wochen und Monate, vor allem letzten zwei Monate, da war das ein bisschen unregelmäßiger. Das ist, wir haben alle ein bisschen was zu tun und haben alle ein bisschen mehr zu tun auch wieder. Das ist ja auch gut, sage ich mal, für uns individuell betrachtet. Darunter soll natürlich aber hier der Handball-Podcast in keinster Weise leiden. Ich freue mich, wieder am Start zu sein. Ich habe alles möglich gemacht und mich so viel mit Handball beschäftigt, wie es geht in der letzten Zeit. Es ist nicht so viel gewesen, wie ich es gerne gehabt hätte. Das seht mir das bitte nach, wenn ich da vielleicht ab und zu mal bei Sebastian nachfragen muss oder einen kleinen Lapsus einbaue. Aber ich kenne noch die Spielregeln und ich kenne noch ein paar Spieler. Also das sollte reichen für meinen um den Expertenstatus für den besten Ostexperten dieses Podcasts so verteidigen zu können, Sebastian.
Ja, also erstmal Entschuldigung, dass ich letzte Woche nicht aufgenommen habe, aber da hat es einfach bei uns sowohl aus persönlichen beziehungsweise auch beruflichen einfach nicht zusammengepasst. Es ging einfach leider nicht zusammen. Aber
ich kann es ja offen und ehrlich sagen, also wenn ich Sendung habe und Sebastian ist nicht in Deutschland und Robin hat Handballtraining und beruflich pendelt er gerade zwischen Portugal und Mallorca und Deutschland hin und her.
Es wird halt schwierig, leider, ja.
Es wird auch mal schwierig, was keine Ausrede ist, aber wir sind wieder da und darauf machen wir jetzt den Fokus.
Genau, und wichtig auch zum finalen Knall sind wir dann wieder da. Ne? Also wir haben ja jetzt die Entscheidung gesehen gehabt und da müssen wir auf jeden Fall erwähnen, dass der THW Kiel...
Und wir können noch ein was erwähnen, wenn du schon nochmal umgrätsche bei finalen Knall sind. Champions League Final Four ist natürlich auch jetzt, ne, kommendes Wochenende. Einfach mal, wir sagen es mal direkt zu Beginn, bei uns bei Instagram vorbeischauen. Wir haben noch Tickets. Es gibt keine Tickets mehr, doch wir haben noch Tickets. Also mal Instagram abchecken. Wir haben ein Gewinnspiel online zusammen mit dem Verband und knüppeln einfach Final Four Tickets für die Champions League raus. Da finde ich, kann man drüber hinwegsehen, dass wir letzte Woche nicht da waren. So, Sebastian, jetzt Attacke.
Genau, zwei Tickets sind, die ihr gewinnen könnt. Einfach unserem Instagram-Account Anwurf folgen, euren Kommentar lassen, mit wem ihr dorthin gehen wollt und uns in eurer Story verlinken. Ganz wichtig, dann seid ihr in der Verlosung dabei. Ihr habt bis 20 Uhr Mittwochabend die Möglichkeit, das noch zu tun. Wenn ihr das machen wollt, gebt also Gas, macht es am besten sofort, wenn ihr unseren Podcast weiterhört. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, nach Köln zu fahren, dort mit dabei zu sein. Ich selbst werde auch vor Ort sein, werde beide Tage drüber dort anwesend sein, darüber berichten über das Event. Deswegen solltet ihr unserem Twitter-Instagram-Kanal folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt, mit Anwurf. Und natürlich darüber hinaus möchten wir euch noch etwas darauf hinweisen, dass es auch noch gibt von der ERF, und das sind die sogenannten ERF Business Scouting Days. Dort habt ihr die Möglichkeit, ja, die ERF ein bisschen besser kennenzulernen und dann vielleicht selbst dann dort zu arbeiten. Das sind die Möglichkeiten, die ihr dort habt. Es gibt dort verschiedene ausgeschriebene Stellen, wie den Senior Sales Manager oder den Junior Sales Manager, Corporate Communications Manager und den Handball Marketing Manager. Da habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, in dieser Zeit von den ERF Final Four in Köln so ein bisschen reinzuschnuppern. Vom 16. bis zum 18. Juni könnt ihr mit dabei sein, ein bisschen die ERF kennenlernen, die Leute dort kennenlernen und dann ja vielleicht dann bei ERF eventuell zu arbeiten mit ERF Marketing. Wenn ihr Interesse habt, gerne eure Bewerbung fertig machen oder ein application@erfmarketing.com schicken. Auch da schnell sein, denn wie gesagt, die Zeit bis zum 16. Juni ist nicht mehr so weit weg. Also von daher habt ihr die Möglichkeit, das zu nutzen. Nutzt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und da wollen wir uns jetzt mit dem Sportlichen beschäftigen, den Blick werfen auf die Deutsche Meisterschaft. Ich habe schon gesagt, Patrick, der THW Kiel ist die Mannschaft, die Deutscher Meister geworden ist. wenn wir uns mal dieses Kalenderjahr anschauen, 16 Spiele gab es in der Bundesliga. Eine einzige haben sie verloren gegen den SCDFK Leipzig in der Phase, wo Leipzig fast alle Top 7 geschlagen hat. Muss man auf jeden Fall schon sagen, das war überraschend, aber es war wirklich die aller einzige Niederlage für den THW Kiel. Einmal haben sie unentschieden gespielt gegen Magdeburg, ansonsten haben sie alles gewonnen. Und da muss man auch sagen, ist auch dieser Titel verdient, weil sie einfach, Patrick, die konstanteste Mannschaft gewesen sind, und dann holt man sich einfach verdient diesen Titel.
Ja, und also gegen Leipzig kann man mal verlieren, ne?
Also zu der Phase war das ja so.
Alles zu schlagen. Frag da mal bei den Löwen nach und in Magdeburg, die können ein Lied von singen. Also, ja, erstmal Glückwunsch in den hohen Norden zum THW aus Kiel für eine komplett verdiente 23. Meisterschaft. Der Rekordmeister hat wieder zugeschlagen. Glückwünsche, das ist erstmal das Wichtigste. Dufniak zum Beispiel sagt selbst, das war eine der geilsten Meisterschaften, die er bisher erlebt hat und Saisons, die er gespielt hat. Das will auch was heißen. Der hat nämlich schon so einige Platten gesehen in den letzten Jahren in Kiel. Zeigt auch, was es für eine Saison war, dass es eben eine spannende Meisterschaft war, wofür ich erstmal dankbar bin. Auch wenn du es richtig sagst, die Konstanz der Kieler hat schon, so vor anderthalb Monaten schon das Gefühl begonnen zu erwecken, okay, das wird vielleicht doch wieder der THW aus Kiel, und im Endeffekt ist es genauso auch geworden. Ich habe mich ja schon einige Male geoutet, dass ich da kein großer Fan von bin, wenn immer der THW aus Kiel Meister wird, und das sage ich nach wie vor auch so. Ich kann auch die Bayern im Fußball nicht mehr sehen, kann aber sehr wohl natürlich die Augen aufmachen und kann das lobend anerkennen, wie brutal die gespielt haben. Du hast gerade die Statistiken genannt, deswegen Glückwunsch, hochverdient, brutale Rückserie vor allem auch gespielt. Ist es mein liebster Meister? Nein. Persönliche Präferenz wäre eine andere gewesen. Aber wie du sagst, extrem souverän und auch jetzt im letzten Spiel überhaupt nicht irgendwie das Gefühl aufkommen lassen von, oh, es besteht noch die Restchance, dass es hier scheitert, und oh, mal schauen, vielleicht rutscht uns mal die Hand ein bisschen aus und wir fangen an zu schwitzen. Überhaupt nicht. Also, 34-27 Auswärtserfolg gegen Göppingen, gefühlt in der Wahrnehmung zu keinem Zeitpunkt ungefährdet. Und das zeigt eben, wie, ich sage jetzt ein böses Wort, Achtung Kinder, Ohren zu halten, aber wie abgewichst die Truppe einfach ist.
Ja, definitiv. Und ich meine, du musst einfach nur gucken. Also, ich meine, du hattest Niklas Landin nicht im Tor drinne, also nicht als Haupttorhüter, sondern hast du mal Mikwas spielen lassen, der auch mit Sicherheit in der nächsten Saison noch eine größere Rolle einnehmen muss, auch wenn Vincent Gerard dazukommt, aber trotzdem 12 Paraden, eine Quote von 30%, guten Tag erwischt. Und Sander Sargosen im letzten Spiel im THW-Trikot 7 Tore nochmal erzielt. Also von daher hat er auch nochmal seinen Stempel nochmal aufsetzen können, eine ganz wichtige Rolle eingenommen, um diesen Titel im Endeffekt abzusichern. Und ja, ich meine, klar, wir hatten alle nicht unbedingt damit gerechnet, dass am Ende der THW Kiel wird, der es oben steht, aber sie haben es halt einfach am Ende einfach souverän runtergespült. Und das waren auch wirklich dann teilweise wirklich sehr beeindruckende Siege, wo sie sehr deutlich gewonnen haben, auch gerade gegen direkte Duelle. Also wir erinnern uns an das Spiel gegen gegen Flensburg beispielsweise, wo dann der Mike Bachulo im Anschluss gefeuert wurde. Also das waren wirklich teilweise wirklich sehr, sehr beeindruckende Performances, die diese Mannschaft gezeigt hat. Und klar, die Mannschaft ist noch ein bisschen im Umbruch, ne? Gibt jetzt ein paar Spiele, die gehen. Ein neues Spiel mit dazu bekommen. Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird, aber ich denke, dass auch bei Dufner gesagt, das war die beste Meisterschaft seit je, weil es auch einmal der spannendste Kampf, seitdem er ja da gewesen ist, auch jemals gewesen ist, weil es einfach so viele Teams ja teilweise mit dabei gewesen sind. Also von daher, sie haben einfach wieder ihre ganze Kieler Klasse ausgespielt und sind am Ende wieder dieser verdiente Meister, den wir einfach nur sagen müssen, also diese Konstanz dieser Kieler über die vergangenen Jahre, das hat einfach keine Mannschaft in diesem Level, kriegt das so konstant einfach hin, und das ist einfach, ja, wenn das einmal in dieser Mannschaft drin ist, das kriegst du einfach nicht raus, auch wenn du halt Spiel durchwechselst, das ist einfach so, das ist immer so ein Gefühl, hey, wir können halt irgendwie jede Partie drehen, weil du immer diese Köpfe noch mit dabei hast, und das ist halt einfach ein Fund, den halt andere Teams so nicht haben.
Das sind ja auch tausende und abertausende Spiele Erfahrung auf wirklich Weltklasse-Niveau, die da zusammentreffen. Die Jungs haben alles schon erlebt und alles schon gesehen, die da zusammengeworfen in Kiel rumhängen. Und natürlich kommt dann noch ein bisschen diese individuelle Motivation dazu von einem Niklas Landin sicherlich, der alles gewonnen hat im Handball, was es zu gewinnen gibt. Von einem Sander Sargosen, die sich verabschieden und die sich sicher auch einerseits für die Mannschaft, andererseits aber auch für sich individuell verabschieden wollten mit einer Meisterschaft, mit einem Titel. Und dem wirst du am Ende nicht her. Und nochmal, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist absolut bockstark gewesen. Ich hätte mich gefreut, hätte diese Meisterschaft einen anderen Sieger gefunden nach so einer spannenden Saison. Aber genau wie du gesagt hast gerade, dafür, dass es so eine spannende Saison war, mega cool. Und letztendlich hinten raus war es dann der absolut verdiente Titelträger. Und trotzdem hätte ich nichts dagegen, wenn das auch wieder die kommenden Spielzeiten so wird und wir eben Mitte der Saison teilweise noch einen gefühlten 4-5-Kampf haben, wenn Flensburg nicht so abgerissen hätte mittendrin und jetzt, die ja auch dann eher stärker gekommen sind in der Rückserie. Es verdient, aber man merkt, es ist so, ich bin immer so.
Ja, wir wollten alle nochmal Magdeburg irgendwie sehen oder vielleicht die Füchse. Also
wie gesagt, für mich waren es ja die Füchse und ne, das war so, wo ich dachte, komm, hervorragende Arbeit von außen betrachtet, seit vielen, vielen Jahren sich peu à peu nach oben gearbeitet mit kleinen Dellen und Entwicklungen. Wir können vielleicht auch noch über die Tops und Flops der Saison sprechen, so ein kleines bisschen. Du hast einen Hans Lindberg, der sich sowieso schon ein Denkmal gebaut hat in der Schmelinghalle. Der hätte noch einen Titel holen können, und also einen deutschen Meistertitel mit den Füchsen aus Berlin. Und das hätte mich schon auch ein bisschen mehr gefreut, einfach weil ich es einfach auch schön finde, wenn Titelkämpfe halt rollierende Ergebnisse haben. Aber nochmal, das hat überhaupt nichts mit Antipathie von mir gegen den THW gegenüber zu tun, sondern einfach, dass ich halt ein großer Freund davon bin, wenn es Überraschungen gibt, auch in der Tabelle nach Ende der Saison. Aber gut, es war souverän, wie gesagt, 34-27 gegen Frisch auf Göppingen. Wir können nochmal drüber sprechen, Göppingen damit am Saisonende auf Platz 14 natürlich. Enttäuschend, aber immerhin rausgeboxt hinten. Das sah ja am Anfang ganz anders aus. Und kleine Prognose, ich glaube, nächstes Jahr läuft es besser als Platz 14.
Das würde ich, da würde ich mich auch anschließen. Also da ist mit Sicherheit deutlich mehr zu erwarten von den Göppingen, als auch der Anspruch mit Sicherheit ein anderer. Aber wenn du schon die Füchse ansprichst, lass uns auch über die Füchse sprechen, bevor wir über Magdeburg sprechen, weil die Füchse eigentlich, ja, wirklich als der Meisterfavorit irgendwie reingegangen waren, irgendwie so Mitte April, Anfang April, galt es so, okay, diese Mannschaft, die kann es wirklich schaffen. Und dann schaue ich mir halt jetzt die Auswärtsspiele von dieser Mannschaft an. Von den 7 letzten Auswärtsspielen haben sie ein einziges knapp gewonnen mit einem Tor in Hannover. Klar, da waren Spiele mit dabei, wo du auch verlieren kannst, ne, in Magdeburg, in Kiel, kann man verlieren, alles in Ordnung, aber die letzten 3 darfst du nicht verlieren. Und da muss man einfach ganz, ganz klar so sagen, wenn du in Lemgo, in Göppingen und beim BHC verlierst und davor noch in Stuttgart, dann hast du es auch einfach nicht verdient, in der Champions League zu spielen. Und da waren teilweise Auftritte mit dabei, wie auch gerade dieses Spiel in Göppingen, wo du 19 Tore wirfst. Du kommst mit der Euphorie dieses gewonnenen European League Final Fours dahin und bist halt komplett flat. Kriegst halt gar nichts hin. Das war offensiv wirklich richtig, richtig schwach. Und auch wieder jetzt in Lemgo. Du führst verdient zur Pause mit, hast 21 Tore geworfen und stellst dann das Handballspiel ein. Also was sie da in der zweiten Halbzeit gespielt haben, mit der Qualität, das war schon wirklich, wirklich beängstigend. Also da muss sich jeder Spieler an die eigene Nase fassen, weil so eine Partie, damit gewinnst du kein Bundesligaspiel, egal gegen wen du spielst. Also es ist wirklich peinlich gewesen.
Ja, Gitzel im Ansatz zumindest Normalform gehabt, zumindest wenn wir auf den Output schauen, 9 aus 13. Lasse Andersson 7 aus 13, das ist dann schon die Hälfte fast. Es ist genau die Hälfte. Wenn mich mein Mathe-Grundkurs nicht verlässt gerade, ja, es ist genau die Hälfte. Aber wie du sagst, und natürlich muss man auch auf der anderen Seite sagen, Lemgo hat eine starke Saison gespielt für mich, muss ich sagen, auf Platz 8 rausgekommen am Ende. Eine wirklich, wirklich starke Saison gespielt, für mich auch eine positive Überraschung in der kompletten Spielzeit. Aber ja, es ist dieses, ich weiß nicht, ich habe mittendrin in der Saison das Gefühl gehabt, okay, das kann jetzt wirklich klappen. Eben wie du sagst, es war eben März, April und der Einbruch in Anführungszeichen, der war immer noch nicht da. Beziehungsweise du hast mal gegen Leipzig verloren, okay, der Rest aber auch, weil Leipzig einen brutalen Run hatte. Das heißt, da hast du innerhalb von den 2 Wochen auch im Prinzip nichts verloren, weil der Rest auch Punkte liegen lassen hat gegen Leipzig. Und da dachte ich so, okay, normalerweise, wir wissen das, wie es im Normalfall läuft meistens, der Einbruch, der kommt dann nach der Winterpause, nach der WM-Pause noch ein paar Spiele. Und dann ist das in jeder Sportart so, wenn eine Mannschaft einbricht, dann meistens da in dem Zeitraum, weil die Pause nicht gut tut oder die Erschöpfung wirklich reinkickt, gerade eben nach der Weltmeisterschaft. Und ja, kam nicht dieser Einbruch. Und ich war wirklich davon überzeugt, okay, die haben mir super gut gefallen. Jaron Siewert hat auch als Coach gefühlt auf alles eine Antwort gehabt mit seinen Jungs in der HBL. Und dann passiert das, was du gerade angesprochen hast, diese eklatante Auswärtsschwäche. Zu Hause auch nicht jedes Spiel bockstark souverän weggespielt. Jetzt bist du Dritter, was wir, glaube ich, davor, vor der Spielzeit, als absoluten Erfolg definiert hätten für die Füchse aus Berlin. Vor Flensburg zu stehen, vor den Löwen, die wieder erstarkt sind, auf Platz 3. Ich glaube, das hätten wir, also ich hätte es so unterschrieben. Und ich glaube auch, dass die Füchse intern der Anspruch, klar, jetzt mal Meister zu werden und darauf Bock zu haben, ist ja vollkommen richtig und auch klar. Aber ich glaube, das wäre auch nach außen hin so ein, ja, Platz 3 ist doch voll in Ordnung gewesen, mit dem Wissen, wer noch so mitspielt in dieser Meisterschaft. Jetzt ist es, glaube ich, trotzdem eine Sache, die ein bisschen ambivalenter bewertet wird in Berlin.
Ja, definitiv. Also ich meine, es war ja letzte Woche, wo Bob Hanning in der Berliner Morgenpost sehr deutlich geworden ist, hat gesagt, wenn ich mir das Spiel angucke, sage ich, das Einzelspiel nicht verstanden haben, worum es bei uns geht. Das kann und werde ich so nicht akzeptieren. Das macht mich nicht wütend, das macht mich traurig und das ist viel gefährlicher. Also es klingt jetzt wirklich schon wie so eine Drohung. Und wir kennen alle Bob Hanning, der ist jemand, der ist da sehr, sehr konsequent in seinem Vorgehen. Also er ist nicht nur mal in der klaren Worte, sondern auch der klaren Handlung. Und da wird mit Sicherheit auch der ein oder andere Spieler sich mit Sicherheit auch sehr, sehr deutliche Worte von ihm am anhören lassen müssen. Und da muss man natürlich auch mal schauen, inwieweit man wirklich vielleicht nochmal im Kader was ändern muss. Keine Ahnung. Also ich finde, wie gesagt, so Lasse Andersson hat unheimlich viel Potenzial, aber ich finde, in meinen Augen ruft das eigentlich zu selten ab. Also da erwarte ich eigentlich einen Mann seiner Klasse so ein bisschen mehr. Bin ich ganz ehrlich, klar, hat immerhin nur 11 Tore geworfen, aber manchmal habe ich das Eindruck, okay, da geht eigentlich deutlich mehr. Max Dagi ist bisher für mich irgendwie noch ein Komplettausfall, irgendwie bei den Füchsen. Ich meine, Machilio Masenic ist hier der Topstar auf dem Kreisposition, aber Dagi kriegt irgendwie so gar keinen Fuß auf den Boden in Berlin. Keine Ahnung, woran das liegt, ist mit Sicherheit auch noch so ein Thema. Und ja, also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie man da jetzt rangeht, wie man sich damit jetzt mit beschäftigt. Trainer ist kein Thema, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich meine, Jaron Siewert hat ja wirklich überragend.
Das wäre auch gemacht. Boah, also das wäre eine Message, da müssen wir instant eine Spontanfolge aufnehmen, weil ich glaube, also das ist, boah, gut, wir kennen die Interna nicht und den Umgang miteinander, ne,
aber... Also, ja, Bob Hanning hat auch gesagt, ist für ihn eigentlich fern davon, über ihn zu sprechen, deswegen glaube ich auch nicht, dass das ein Thema ist, aber bei so einer knallharten Aussage, Knallanalyse, muss man über alles sprechen, ist doch klar.
Hier, und vielleicht sind wir auch gerade ein bisschen zu hart, ne, aber ich glaube eben trotzdem auch, also es wäre möglich gewesen. Es wäre absolut möglich gewesen. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Verletzungspech kommt mit dazu, mit einem Paul Drucks beispielsweise in der heißen Phase der Saison und so weiter und so fort.
Walter Krinz, Hans Lindberg, ja. Wo man ja dann Robert Weber holen musste beispielsweise.
Alp Kiel war auch im Arsch, so weißt du. Ist ja nicht so, dass das Kiel, dass die 34 Spiele in dieser Liga die besten Leute auf der Platte hatten oder stellen konnten überhaupt. Deswegen, und das ist auch keine Ausrede, die Berlin anbringt, davon, ne, davon abgesehen. Aber ich bin sehr gespannt, wie da die Kommunikation ausfällt, auch nach außen, ob dann Saisonfazit nochmal auch groß kommt dann sozusagen. Ich meine, man hat trotzdem den europäischen Titel geholt, das ist trotzdem auch fantastisch. Man hat eine bockstarke Saison gespielt, wie gesagt, von den nackten Zahlen, wenn man draufschaut. Aber wenn du dir eben überlegst, dass die letzten, also du hast insgesamt 8 Niederlagen und gefühlt gab es die alle 8 in den letzten 2 Monaten. Ja, das ist halt dann, woran liegt es denn dann? Ist es dann nur Körper oder ist es auch Kopf, sobald man eben merkt, boah, ey, es könnte wirklich klappen und dann knackt's.
Ja, wird mir sicher sehr spannend sein, was sie dort sagen, ob sie es auch öffentlich machen, keine Ahnung, was da für Konsequenzen sind. Und vielleicht sind wir wirklich sehr kritisch, aber ich meine, die Worte von Bob Hanning sind ja da. Also er hat es ja so gesagt und da kann man natürlich auch schon dann auch erwarten, dass da natürlich das wirklich sehr, sehr kritisch hinterfragt wird, warum es dann am Ende halt nicht gereicht hat. Denn wie gesagt, man war in einer sehr, sehr guten Position, so gut wie schon lange nicht mehr, auch wenn man schon sehr lange darauf hofft, diesen Sprung zu schaffen in die Champions League, beziehungsweise natürlich auch an die Tabellenspitze zur Meisterschaft. Also von daher schauen wir mal drauf, was so dann sein wird. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, kommen noch ein bisschen weiter was zu besprechen. Europa-League-Entscheidung, einen überraschenden Aus eines Trainers und dazu aber gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch weitermachen, wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass der SC Magdeburg sich den zweiten Platz gesichert hat in der Tabelle, haben hinten raus nochmal gewinnen können mit 35 zu 30, so ist richtig, gegen die HSG Wetzlar. Wetzlar damit bleibt 16. haben nicht mal was gut machen können, war sowieso nicht mehr möglich, weil einfach der Abstand dann auf Stuttgart zu groß geworden ist, aber auch da eine solche Saison, die jetzt Gott sei Dank mit dem Klassenerhalt beendet worden ist. Da muss man mal abwarten, was mit dem Trainer passiert. Da gibt es auch nur die Interimslösung aktuell. Bin mal gespannt, was man da dann an neuen Trainern hört. Lass uns aber mal, Patrick, so ein bisschen auf die spannende Entscheidung dann auch in den letzten Platz für Europa sprechen. Denn wir wüssten ja, okay, SK Flensburg-Handewitt, Rhein-Neckar-Löwen sind durch, aber dieser 6. Platz, das war ja doch durchaus umkämpft. Hamburg war in der Pole-Position, hat sie dann verloren durch nicht unbedingt eine super Niederlage gegen den SCDFG Leipzig, und dann hat Hannover diese Chance genutzt und voll zugeschlagen, eine tolle Saison gekürt mit dem 6. Platz. Hinten raus haben sie nochmal dann auch die Nerven bewahrt in Stuttgart, haben gewonnen mit 34 zu 31 und dürfen endlich mal wieder nach Europa.
Ja, also absolut stabil. Ich meine, ein Punkt hätte gereicht. Das war auch so ein bisschen, der klare Vorteil natürlich aus Sicht von Hannover gegenüber dem HSV. Es wäre möglich gewesen, denn Hamburg, ne, ich meine, das Torverhältnis ist jetzt auch final besser als das der Hannoveraner. Das heißt, es hätte dann wirklich gereicht. Hätte Fahrradkette. Hannover eine brutale Saison gespielt auch so ein bisschen. Und ich schwanke bei denen immer so ein klein wenig zwischen... Wir haben oft drüber gesprochen und trotzdem unterm Radar. Also, weil es gab Phasen, da haben wir sie kaum thematisiert, da haben die einfach souverän auch enge Spiele gewonnen. Jetzt nicht schön, aber selten. Und dann gab es Phasen, da haben wir uns sehr drauf gestürzt, weil es einfach wirklich sehr geil war und super funktioniert hat und auch, sage ich mal, Spektakelhandball dabei war. Hochverdient. Mich freut es auch für Christian Prokop, der ja auch nicht kritikfrei war in den letzten Jahren über sich. Und so ist es in Hannover, wo ich mich erinnern kann, wir haben ja auch schon noch stärkere Hannover-Burgdorf-Mannschaften gesehen, in der Tabelle noch weiter oben.
Carlos Ortega lässt grüßen.
Bitte?
Carlos Ortega lässt grüßen.
Ja. genau. Und wir haben aber auch schon ein Gegenbeispiel erlebt. So, wo man da auch so plötzlich im Bereich war von 11, 14 und drum und dran. Und das war wieder eine gute Saison, die gekrönt worden ist mit europäischem Geschäft. Und die ersten 5 Plätze sind im Normalfall weg. Letztes Jahr Rhein-Neckar-Löwen, Aussetzer, ich glaube, das kann man schon so betiteln. Es klingt blöd, aber im Normalfall geht es um Platz 6. Und ich will jetzt nicht sagen, best of the rest, es ist immer so ein bisschen asozial, aber waren sie für mich auch dieses Jahr.
Ja, also definitiv, also sie haben es wirklich gut gemacht. Also wenn wir uns ja ein bisschen zurückerinnern, dann vor ein paar Wochen, ich meine, sie hatten Rhein-Neckar-Löwen noch mal in der Niederlage, haben gegen Flensburg gewonnen, gehabt ja jetzt vor knapp anderthalb Wochen, hatten Kiel, Kiel hat es nicht so funktioniert, aber hatten die Füchse knapp an der Niederlage, Magdeburg an der Niederlage, also da waren wirklich tolle Spieler einfach mit dabei, und das hat Christian Prokop, der jetzt wirklich so auch seine Mannschaft zusammen hat, wirklich sehr, sehr gut einfach hinbekommen. Das ist auch einfach dann diese Belohnung dann auch einfach da, und klar, das war immer so eine Partie, jetzt wenn wir uns gegen Stuttgart schauen, wo da schon auch so Phasen mit dabei gewesen, wo es wirklich richtig eng geworden ist. Also gerade dann so Richtung, Richtung Ende der ersten Halbzeit haben sie sich so absetzen können auf 5 Tore. Und dann ist Stuttgart immer wieder ein bisschen drangekommen, aber haben nie diesen Ausgleich erzielen können. Und das war, glaube ich, so dieser kleine Knacks, halt, die Stuttgart gefehlt hätte, wenn sie diesen Ausgleich zu erzielen, um diese Partie vielleicht doch zu drehen. Und Hannover ist immer cool geblieben, hat das wirklich dann sehr souverän hinten raus zu Ende gespielt und hat sich dann diesen Titel wirklich, ja, mit einem tollen Leistung einfach verdient. Und das muss man ihnen einfach ganz, ganz hoch anrechnen. Dürfen in Europa spielen, wäre natürlich die Hamburger, ja, sich natürlich auch gerne gekrönt hätten, nachdem sie ja wieder zurück sind in der höchsten Liga, hätten sie da gerne wirklich da diesen Sprung schon wieder gerne nach Europa geschafft, aber da musst du halt wirklich, muss halt alles klappen und dann ist natürlich sehr, sehr bitter, dass es dann halt aufgrund von einer einzigen Niederlage von 2 Punkten am Ende nicht reicht, aber so ist halt Handball.
So ist halt Handball, aber lass uns doch dann gerne den Sprung auch machen. Wir haben über Stuttgart gesprochen, 14. Hannover haben wir gerade thematisiert, Hamburg hast du angesprochen, lass uns den Sprung machen. Die haben 33-28 gewonnen gegen Melsung und hier haben wir für mich beides, wenn ich auf die Saison zurückschaue. Wir haben die Tops der Saison vertreten, das ist der HSV Hamburg, also allgemein die Aufsteiger, Gummersbach, komme ich auch noch zu später, hatten beide mit dem Abstieg nichts zu tun. Also beziehungsweise nicht neue Aufsteiger, aber die hatten wieder mit dem Abstieg nichts zu tun. Gummersbach hatte mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun. Der HSV Hamburg wieder nicht. Hat sich brutal verbessert im Vergleich zur letzten Spielzeit schon wieder. Und das ist...
Und das ja ohne Jakob Blassen. Nicht vergessen, ist ja verletzt ausgefallen. Überragend gespielt.
Also einfach brutal, wirklich brutal. Und auch Melsungen, dann wären wir beim Flop der Saison, muss ich wirklich sagen, halt auf +5 einfach... auszuziehen, bockstarke Leistung und Melsungen, um da den Schwenk hinzumachen zum Flop der Saison für mich mit. Ich weiß es nicht. Und vielleicht sitze ich auch wieder hier im Sommer, wenn wir unsere Prognose aufnehmen und ich sage wieder sowas wie, ja, Melsungen hat ja eigentlich die Voraussetzungen und ist ja alles auch super und das ist ja auch von der kompletten, die Jungs sind auch top, die da sind unter Vertrag und die und das der ganze Verein und du weißt es selber, die Grundvoraussetzungen sind wirklich hervorragend. Aber auch da, wenn wir ganz ehrlich sind, wird Platz 9, man kann nicht zufrieden sein, man wird nicht zufrieden sein, weil die Richtung wieder eine andere gewesen ist, als eigentlich gewünscht. Und ich erinnere mich, wir haben damals beim Sportradio auch gesagt im Sommer, guckt mal auf Melsungen, die könnten da rein crashen in diese Top 5. Und haben sie wieder nicht geschafft. Klar, auch da kann man von Verletzungen sprechen. Auch da gab es Spieler, die nicht zur Verfügung standen, die essentiell sind für die Truppe. Aber wie bewertest du denn diese Saison von Melsungen? Also was glaubst du, was da von Stempel drunter kommt von der Vereinssicht, von der Vereinsführung nach der Saison? Also ich wäre wieder bei ernüchternd. Ganz ehrlich. Sorry, aber ganz ehrlich.
Also ich meine, man muss ja nur sehen, was passiert ist. Da wurde der langjährige Geschäftsführer wurde ausgetauscht. Die sportliche Führung wurde neu aufgestellt mit Michael Allendorf, der jetzt das übernimmt. Man hat jetzt wirklich einen Geschäftsführer, der sich dann nur um das Ganze drumherum kümmert, der sich ein bisschen aus dem Sportlichen raushält. Und das sagt, glaube ich, relativ viel einfach darüber aus, dass einfach in Melsungen man überhaupt nicht zufrieden ist mit der Entwicklung. Klar, da sind alles tolle Spieler mit dabei, aber auch da, das passt, das ist irgendwie so, das ist für mich keine, also nicht böse gemeint, aber es ist für mich keine Einheit. Das sind gute Einzelspieler, die zusammengewürfelt wurden in der Hoffnung, dass es zusammen funktioniert. Ich meine, schon allein der Blick, wenn ich mir André Gomez anschaue, ja, ich habe immer noch, der ist jetzt, glaube ich, im zweiten oder dritten Jahr in der Bundesliga. Klar, da hat er eine schwere Verletzung zu Beginn. Aber für mich ist er immer noch nicht auf diesem Niveau, auf dem er hatte, bevor er zu Melsungen gekommen ist. Also er ist nicht besser geworden, obwohl er eigentlich noch ein junger Spieler ist. Und da muss ich mir dann auch schon auch als Verein und auch als Trainer die Frage stellen, okay, ist das System, was ich habe, richtig für die Spieler? Beziehungsweise muss ich dann mein Spielsystem auf die Spieler vielleicht noch besser anpassen, damit es funktioniert? Oder wenn es halt nicht passt, muss ich halt den Kader halt austauschen. Das machen sie ja immer wieder und immer weiter und so fort. Aber also das ist irgendwie für mich irgendwie, das hat keine Philosophie in diesem Kader. Das ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und David Mandic beispielsweise, ja, der geholt wurde. Ein toller Spieler, ist europäisch gespielt, Nationalspieler, hat 60 Tore. 60 Tore für einen Außenspieler. Und damit ist er der beste Linksaußenspieler. Das sagt alles darüber aus, dass dieser Spiel in Melsung einfach die Breite fehlt. Dass einfach wirklich die komplette Spielfeldbreite genutzt wird. Das ist einfach zu wenig für diese Qualität, die ja vorhanden ist, wo wir alle nicht streiten müssen. Und da kommen ja noch tolle Spiele mit dazu, klar, aber es muss endlich dieser nächste Schritt kommen, weil sonst wird Melsungen weiterhin immer diese Mannschaft bleiben, so, ja, große Ansprüche, aber gescheitert. So wie, jetzt, wenn man Fußball vielleicht ziehen würde, so wie Wen könnte man denn da nehmen? Keine Ahnung. Vielleicht so manchmal so ein bisschen Bayer Leverkusen. So, alle haben irgendwie große Ansprüche, aber es wird halt sowieso nichts werden, weil sie halt irgendwie nie einen Titel gewinnen werden. So in ungefähr. Also, vielleicht jetzt gibt es wieder noch andere Beispiele, aber es ist jetzt gerade so was, das mir so prompt dazu einfallen würde.
Nächste Saison kommt, dein ist Christopanz, ne? Der größte Handballprofi der Welt, und dann läuft es hier ganz anders. Dann
also, aber auch da, wie passt der ins Konzept?
Ich habe keine Ahnung, aber der ist einfach 2,15 Meter groß, wiegt 135 Kilo, da brauchst du kein Konzept. Der schrotet einfach durch aus dem Rückraum.
Alter. Den kann keiner aufhalten.
Ich meine, dem musst du ja irgendwas erzählt haben.
Natürlich.
Das ist jemand von PSG auf absolutem Top-Level, den du wie auch immer verpflichtet hast. Da wird trotzdem eine Idee da sein in dem Verein. Und natürlich wird die versucht werden umzusetzen, aber du sagst es halt, es sollte halt langsam auch mal erkennbar sein, so in welche Richtung es geht, sowohl die Ausrichtung als auch der Handball, sage ich mal. Ne? Wie soll Handball gespielt werden? Wie bekommen wir diese ganzen individuellen Top-Profis in eine Spielidee gepresst? Oder am besten nicht gepresst, sondern am besten die Idee so aufgebaut und im Kader implementiert, dass jeder seine Stärke einfach spielen kann, ohne sich einschränken zu müssen groß.
Ja, und das ist halt, am Ende wird es dann halt auch, also wir sind jetzt auch, glaube ich, in der insgesamt dritten Saison dann auch dann für Roberto Garcia Parrondo. Und natürlich geht es auch immer noch um deine Person, das müssen wir auch ganz ehrlich sein. Klar, man hat jetzt ihm so ein bisschen alle Ausreden so ein bisschen weggenommen. Er ist jetzt neuen sportlichen Leiter, neuen Geschäftsführer und so weiter und so fort. Also es ist sein Kader, es sind seine Ideen, er muss jetzt abliefern. Und wir wissen, die Trainer in Melsungen sind nicht unbedingt die sichersten immer. Also da gibt es auch schon mal relativ schnell, ich glaube Heiko Grimm war es, der glaube ich nach 7 Spieltagen gegangen wurde. Also da ist auch er jetzt natürlich unter Druck. Er muss sich jetzt was einfallen lassen, damit das endlich funktioniert. Denn ansonsten wird er den Winter, also das Dezember, Weihnachten nicht in Melsungen erleben. Ich bin mir ganz sicher, wenn es da wieder so enttäuschend weitergeht.
Gegangen worden. Das ist so schönes Sportjournalistendeutsch. Herrlich. Also wirklich ein Träumchen. Ja, aber ich bin komplett bei dir. Also der Geduldsfaden ist schon relativ lang gewesen in Melsungen jetzt die letzte Zeit. Also wenn wir auf die letzten Jahre drauf schauen unter Parrondo.
Vergleichsweise lang, ja.
Vergleichsweise lang. Bin mir aber sehr sicher, ja, dass das jetzt auch, wenn nicht vorher noch irgendwie eine Bombe platzt, naja, ich glaube, er hat nicht nochmal 3 Jahre, sagen wir mal so.
Wenn das, nee, das definitiv nicht.
Wenn sich das nicht komplett dreht. So, ich will jetzt überhaupt niemanden.
Ja, 3 Monate wahrscheinlich.
Ins Ausquatschen, ja, aber. Ja, bin ich voll bei dir. Also, ich glaube, da ist schon ein bisschen Druck auf dem Kessel jetzt in Melsung.
Ja, definitiv. Da bin ich absolut bei dir. Ja, doch schauen wir mal ein bisschen weiter. Ich würde vielleicht sagen, mach mal eine kurze Pause, denn wir haben gleich ein bisschen längeres Segment wieder vor uns, glaube ich. Wo wir wieder über auch einen Trainer reden müssen, über einen Verein reden müssen, die hohe Ambitionen haben, aber wir nicht so ganz glücklich sind. Und da gibt es einen kleinen Paukenschlag am Montag. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und müssen über den Paukenschlag sprechen vom Montag. Ich weiß, ich habe Sonntagabend bei mir eine E-Mail im Postfach gesehen, Einladung von HC Erlangen zur Pressekonferenz am Montag direkt um 13 Uhr. Ich glaube, die E-Mail kam abends um 22.57 Uhr. Ist okay. Interessant, dass ihr doch so spät E-Mails verschickt. Ja, und was soll man sagen? In der Pressekonferenz wurde verkündet, dass Raul Alonso nicht mehr Trainer des HC Erlangen sein wird. Der wird sich jetzt wieder auf seine Rolle als sportlicher Leiter konzentrieren, wofür er ja ursprünglich angeholt wurde. Sollte ja dann zusammen mit Michael Haas das Ganze auf ein neues Level heben. Michael Haas ist dann gegangen worden nach einem halben Jahr und ja, ist dann Raul Alonso übernommen für ihn. Jetzt hat er gesagt, es ist ihm zu viel, er kann es einfach nicht mehr machen und es soll ein neuer Trainer her. Ist natürlich bitter, Patrick, denn Alonso hat den besten Punkteschnitt aller Trainer beim HCE und jetzt musst du dir einen neuen Trainer suchen.
Ja, und das ist ja auch so, dass das René Selke, der Geschäftsführer in Erlangen, total happy ist, erstmal, dass Alonso bleibt, also dass er auch im Verein bleibt und dass er sich nicht eben komplett, sage ich mal, zurückzieht aufgrund der Belastung bisher. Ich kann es natürlich menschlich, wir haben ja schon oft über das Thema hier gesprochen, Depression, mentale Gesundheit und so weiter und so fort nachvollziehen und empfindet das erstmal als menschlichen, sehr reifen, erwachsenen Schritt, das zu sagen und sich einzugestehen, diese Doppelfunktion, die ist für mich nicht mehr machbar und tragbar. Ich habe keine Lust mehr drauf, aber ich bleibe so dem Verein trotzdem erhalten, statt das noch ein halbes Jahr vielleicht durchzuziehen und dann festzustellen, ich habe gar keinen Bock mehr auf Handball, es fuckt mich alles nur noch ab. Deswegen, also klar, bleibt Sportdirektor, hat natürlich die Erlanger unglaublich geprägt, entsprechend die letzten 2 Jahre, weil er halt eben diese Doppelfunktion innehatte. Das heißt, sowohl für die Verpflichtung von neuen Spielern zuständig war, als auch eben als Trainer dann damit letztendlich auch den Jungs zu arbeiten konnte, die Mannschaft so ein bisschen bauen, wie er wollte, mit dem Vertrauen, das er genossen hat, auch von der Vereinsführung und so weiter und so fort. Das ist natürlich so und ich bin sehr gespannt drauf, A, wer es natürlich wird und auch B, ist immer so ein bisschen die Frage, finde ich das spannend, wenn Leute Ämter abgeben, aber trotzdem im Verein bleiben, ob er das auch schafft sozusagen, dann wirklich loszulassen oder ob es dann so ein bisschen Quälereien geben könnte, großer Konjunktiv, mit dem neuen Coach, nach dem Motto, pass mal auf, also ich habe ja auch mal als Trainer gearbeitet, das sind meine Jungs hier, ich weiß schon Bescheid, also ich kann schon ein bisschen mitreden, ne? Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Gut, dann weiß der Rest hoffentlich da draußen auch.
Nein, es ist natürlich ein Thema, klar, weil ich meine, natürlich, du hast die Rolle inne, ne, und du bist jetzt irgendwie dann wieder irgendwie sportlicher Leiter, was ja eigentlich auch seine ursprüngliche Aufgabe, wie gesagt, war, ne? Also es war ja eigentlich dafür nicht, dass er Trainer wird, sondern er hat es dann jetzt übernommen gehabt, weil man dann irgendwie keine andere Lösung so schnell parat hatte. Es ist, wie gesagt, sehr interessant natürlich, ob das funktionieren wird, ob er das so loslassen kann. Ist natürlich von ihm auch sehr, ja, auch klar, und auch eine super, also eine gute Entscheidung, dass er selbst für sich feststellt, okay, es kann halt beides nicht so gut machen, dass es halt erfolgreich ist. Und das wird man auch nicht vergessen. Erlangen hat im zweiten, also die haben ja sehr stark gestartet, waren ja teilweise wirklich oben mit dabei. Am Ende sind sie jetzt 13. geworden. Das ist eigentlich auch wieder dann für die Ansprüche, die du in Erlangen hast, mit einem tollen Publikum, mit einem tollen Zuschauerschnitt, einen regelmäßigen Besuch von Manuel Neuer, dessen vielleicht zukünftiger Schwager ja beim HC Erlangen spielt, also der Bruder seiner Freundin spielt dort in Erlangen, der Nico Bissel. Und also es muss halt dieser nächste Schritt irgendwann mal kommen, natürlich. Und ich meine, klar, das ist sein Kader auch natürlich von Raul Alonso, weil natürlich auch viel hat selbst machen können. Vielleicht jetzt mit dem neuen Trainer gibt es neue Impulse, vielleicht auch neue Ideen, wie man den Kader besser machen kann, wie man Konstanz reinbekommen kann. Denn wie gesagt, die erste Hinserie bis zur Winterpause, es war wirklich gut, klar, da war schon ein bisschen so ein paar, ja, Schwächen auch erkennbar hinten raus, Richtung WM-Pause, aber dann danach war irgendwie so das Spiel mit dabei, wo es überhaupt nicht zusammenlief. Erinnert sich an dieses 31-18 in Melsungen, wo sie überhaupt nicht zurechtgekommen sind, wo überhaupt gar nichts da gewesen ist von der Mannschaft. Also da ist noch einiges zu tun auf jeden Fall. Man hat ein gutes Potenzial, ein gutes Spieler drumherum. Ich meine, man hat auch heißblütige Charaktere, wie wir ja gesehen haben, gegen die Partie gegen Flensburg, da ging es ja ordentlich ab zwischen beiden Mannschaften. Also da gibt es den einen oder anderen auch Kommentare Richtung Tim Zechel, der nicht sonderlich schön gewesen ist von den Flensburgern, aber das war schon, man hat Potenzial, man muss halt einfach jetzt irgendwann nur diesen nächsten Schritt machen, wie halt auch Melsung. Und da muss halt auch irgendwann, und das sage ich immer wieder, irgendwann ist auch René Selkes Kopf weg. Tut mir leid, also das muss ich einfach mal wieder betonen, weil er ist immer da und es irgendwie wird immer trotzdem nicht besser.
Ja, ich habe natürlich noch das Spiel gegen Leipzig im Kopf. Also das sind immer sichere 2 Punkte für Erlangen. Ist doch zum Kotzen. Also aus Fansicht betrachtet jetzt. aber ich gebe dir recht, auch das ist eine Und von der ich meine natürlich, ne? Also die Plätze sind limitiert ganz oben. Melsungen sprichst du an, Erlangen sprichst du an, genau das Gleiche in Grün. Ah, gut, in Grün, genau. Leipzig ist auch so ein Fall von, da müsste jetzt mal der nächste Schritt kommen. Und da ist auch diese Kommunikation nach innen ganz klar, Jungs. Also eigentlich sehen wir uns schon ganz klar als Top-6-Mannschaft. Es gibt halt nur einen 6. Platz. Das ist schön für uns, natürlich, weil immer noch Nuancen entscheiden. Und Potenzial hast du. Du hast es angesprochen, du bist mit 18-0 rein in die Saison. Dann war es irgendwann ein 13-3, was auch völlig stabil war. Am Ende beendest du die Spielzeit mit 30-38. Konstanz ein Riesenthema. Und wie gesagt, jetzt kommende Saison mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Führungsgespann eben sozusagen, weil ja auch der neue Trainer mit Raul Alonso zurechtkommen muss wieder. Das kann genauso sein, dass das, sage ich mal, erstmal wieder eine Saison sich einflohen muss. Und eins ist auch Fakt, die Saison, die ist vorbei. Du hast jetzt aber nicht ewig Urlaub. Also ich habe es bei meinen Jungs hier gesehen vom DFK Leipzig, in einigen Instagram-Stories auch und so, auch wenn ich mit Leuten spreche. Die haben sich richtig gefreut, ne? Die haben ja gegen Hamm Westfalen gespielt, das letzte Spiel jetzt, um vielleicht auch den Schwung zu Leipzig zu drehen. Und auf die Partie, die haben sich richtig gefreut. Die haben sich super gefreut, endlich frei zu haben, wirklich mit Herz-Emojis in den Stories. Also wirklich, die sind auch einfach alle kaputt. Die sind wirklich alle kaputt, die Jungs. Und so lange ist die Vorbereitung nicht, sowohl für Erlangen nicht. Und da soll es eben schon das Ziel sein, einen neuen Trainer ganz fix zu holen, als auch eben für den nächsten Verein nicht, der eben diesen Anspruch hat und auch nach außen formuliert, sich als Top-6-Mannschaft zu etablieren und zu positionieren, ist der SCDFK. Für mich einer der Tops der Saison, übrigens Lukas Cicala. Nicht nur, weil wir, ich sag mal, befreundet sind und uns gut verstehen, sondern wirklich auch einfach aufgrund der Wichtigkeit seines Coming-Outs als erster aktiver Profisportler in Deutschland und allem, was da gefolgt ist. Und natürlich, also der Hype war ihm auch teilweise unangenehm. So extrem unangenehm, dieses Ganze mit Sky und mit die Presse hier und die ganze Weltpresse fragt gefühlt an. Aber wichtig war es.
Die haben noch nicht eingefragt.
Nee, richtig. Nein, genau. Weil ich das versprochen habe, nichts zu tun. Das können wir ja an der Stelle auch mal sagen. Natürlich war ich auch so wie, naja, klar, ist das auch so ein bisschen dieser, ne, sagen wir mal ganz ehrlich, dieser Schwenk, dass wir denken, dass man auch weiß, oh, das würde ja auch, sagen wir mal ganz ehrlich, können wir darüber sprechen, das würde natürlich auch für die Klicks gut sein. Und ich habe ihn auch für meinen Podcast schon natürlich angefragt und so und dachte mir aber auch so, nee, komm, jetzt nicht ausschlachten das Thema, weil das soll nicht diesen Anschein bekommen von, oh, jetzt stürzen sich alle drauf, weil es halt, ja, ne, klar, verstehe ich die Presse und die Medien und dass man das ausnutzen möchte, aber die Metaebene ist viel wichtiger in dem Fall. Deswegen für mich einer der Tops der Saison, definitiv auch Krejci. Und ja, aber auch da, ne, Saisonende Platz 11, Leipzig auch nicht die Ansprüche erfüllt. Also können wir da eigentlich so Melsungen, Erlangen und auch den SCDFK in diese Kategorie reinpacken. Mit Tendenz oben. Leipzig auch europäisch, sah ja auch mittendrin gut aus, dass es nochmal hätte klappen können tatsächlich mit dem europäischen Geschäft. Wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, die Jungs hatten auch Bock und die haben das auch intern so besprochen und thematisiert, dass das auch wirklich noch ein Ziel sein kann, trotz einem extrem bescheidenen Saisonstart. Ja, aber boah, Platz 11, also nee, war nicht so sexy. Also, schwierig.
Ja, also Ich bin auch bei dir. Also ich meine auch da, wie gesagt, auch da ist es natürlich so, die Mannschaft hat Potenzial, finde ich auf jeden Fall. Ja. Man hat es auch unter E-Offson gesehen, also das Potenzial ist sehr, sehr gut. Und da ist natürlich einfach, Thema Konstanz ist einfach das Große auch da, dass man einfach, wenn man so eine, wir hatten eine überragende Serie, ich glaube von 10, 12, 13 Spielen in Folgen, wo sie alles gewonnen haben, alles Grund und Boden gespielt haben teilweise auch und auch Top-Mannschaften geschlagen haben.
Kiel auswärts geschlagen und so, genau. Ne? Das ist Und dann kommt das Spiel gegen Erlangen, wo du hinfährst mit dem Gedanken schon, oh, wir haben hier noch nie auswärts gewonnen gegen Erlangen. Und genauso spielst du auch. Lässt dir das Spiel komplett aufdrücken vom HC. Und dann kommt da so ein Knick rein, plus die Verletzungen, was aber eben auch wieder immer zeigt, yo, das fehlt eben noch zur Top-Mannschaft, dass du so eine Verletzung nicht auffangen kannst, dass du auch mental trotz Siegen gegen Magdeburg, die Löwen und Kiel nicht mental so gefestigt bist, auswärts Erlangen kaputt zu machen. So. Und das fehlt einfach, aber das wissen die Jungs auch selber.
Ja, definitiv, bin ich absolut bei dir. Und ich meine, wenn wir noch eigentlich eine Mannschaft müssen wir erwähnen, sonst Madrid Robbins und macht uns den Kopf kürzer.
Ja.
Das müssen wir definitiv erwähnen. Die TV-Verlängerung Lippe. Wir erinnern uns, vor der WM-Pause startete sie irgendwo so im unteren Drittel, war jetzt nicht so, war da schon Abstand zur Abstiegszone, aber so richtig auf dem Zettel hatte sie keiner. Oh, jetzt sind sie Achter geworden am Ende irgendwie, mit sie so ganz hochgewurschtelt. Wenn wir uns das anschauen in der Rückrunde, also wirklich fast alle Spiele gewonnen, die sie hätten gewinnen müssen, gegen Gegner, die auf Augenhöhe sind oder ein bisschen drunter. Und ansonsten nur gegen Top-Teams halt verloren. Auch da den teilweise ist echt schwer gemacht. Und da muss man wieder einfach.
Wieder im Final Four gewesen auch. Ja.
Also, was Flo Kerrmann da wirklich immer auch dann Richtung Saisonspurt hinzaubert aus dieser Mannschaft, das ist unglaublich. Also, wenn alle Teams irgendwie so ein bisschen abbauen, motiviert er die nochmal. Ich meine, wenn das letztes Jahr, wo es ja noch im Saisonendspurt alle Teams überholt haben, um dann in Europa zu kommen wieder. Also, das ist unglaublich, was da sich da Flo Kerrmann immer einfallen, dass er mit seiner Mannschaft immer noch fit ist und einfach nicht diesen Einbruch halt hat, wie es halt andere Teams hinten raus haben.
Aber trotzdem, Trainer des Jahres, Sigurdsson von Gummersbach und nicht Flo Kerrmann. Und auch das vollkommen verdient, weil Gummersbach als Aufsteiger, als Traditionsverein A, in diese Liga gehört. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und B, hatten die mit dem Abstieg nichts, aber auch nichts und überhaupt nichts zu tun. Und zwar die komplette Saison von Anfang bis Ende hatte ich auch nicht einmal das Gefühl von, oh, Vorsicht, nee. Das war bockstark, entsprechend ja auch eben ja, Sigurdsson Trainer des Jahres geworden in der HBL. Für mich auch verdient, weil die Leistung vielleicht dann nochmal höher zu hängen ist, als Aufsteiger da so routiniert wegzuspielen, als vielleicht, ja, wer hätte es noch sein können. Du kannst immer den Trainer nehmen von der Meistermannschaft. Du kannst sicherlich auch Argumente finden für Christian Prokop für Platz 6.
Marcel Hinze für, mit den Löwen, wie er sie wieder gelebt hat.
Absolut, aber wie gesagt, da mit dem Aufsteiger so souverän für einen Aufsteiger durch die Liga zu marschieren, verdient und bockstark gewesen, definitiv.
Ja, wir haben uns mal, glaube ich, alle relativ sicher, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber dass sie da teilweise so stark aufspielen, also da kann man wirklich nur den Hut davor ziehen, zumal sie auch ein bisschen besser werden. Jetzt gibt es aber wohl auch Gerüchte, dass Simon Ernst, wie ich total durcheinander gerade, Julian Köster, Julius.
Ja.
Ich habe gerade noch den anderen Köster vom ZDF gerade im Kopf von der Heute-Show.
Fabian.
Ja. Genau. Natürlich Julian Köster, der natürlich auch bei THW Kiel jetzt auf dem Zettel stehen soll, wirklich aber schon 2024 dorthin wechseln sollen, aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik, aktuell ist er noch unter Vertrag bei denen, aber natürlich trotzdem Gummersbach, tolle Saison gespielt, wenn noch ein bisschen besser mit Bako Vujovic zum Beispiel.
Ich würde sagen, genau, dafür holst du halt jetzt schon den nächsten wirklich starken Spieler mit Vujovic, klar, andere Position, aber und es zeigt eben auch, ne, also Vujovic wechselt von einem Europa-League-Gewinner und von dem Drittplatzierten der HBL nach Gummersbach und es ist jetzt nicht so, dass Vujovic keine Spielzeit bekommen hat bei den Füchsen, so, und trotzdem die Entscheidung trifft, zu sagen, yo, Gummersbach, okay, 2-Jahres-Vertrag unterschreibe ich da und er sagt ja, also er hat es auch Zitat von ihm, es ist einer der größten Vereine in der Bundesliga-Geschichte. So. Und das zieht immer noch.
Ja, definitiv. Der Name zieht. Ich meine, du hast auch einen bekannten Trainer, gut, Wolle Sigurdsson. Ich meine, der kennt ihn nicht. Also, das ist auch einer der ganz großen Spieler der Bundesliga-Geschichte, vor allem auch der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Darf man auch nicht außer Acht lassen. Also, von daher, ja. Und wenn wir bei Personalien sind, dann lass uns auch zwei Personalien zum Ende raus machen, Patrick. Müssen auf jeden Fall drüber sprechen. Erik Johansson hat seinen Vertrag verlängert bis 2028 nochmal, um 3 Jahre nochmal zugelegt. Und was auch wichtig ist und jetzt auch offiziell ist, Magdeburg hat seinen Trainer, seinen Torwart Nummer 2 verpflichtet für die kommende Saison. Sergej Hernandez ist es. Alle haben es schon vom Dach geschrien, aber man hat noch gewartet, weil Benfica Lissabon immer nach Saisonende erst Abgänge und Neuzugänge verkündet. Deswegen ist es jetzt erst gekommen, dass der Russe oder der Russer geborene Torhüter jetzt nach Magdeburg kommt.
Ja, und damit haben die Magdeburger auch eine Sache gelöst, in Anführungszeichen, die wir auch immer wieder besprochen haben, nämlich so ein bisschen dieses, in Anführungszeichen, Problem auf der Torhüterposition, dass man da eben wirklich zwei absolut bockstarke Jungs hat, die eben auch eine gewisse Konstanz haben. Die haben wir teilweise ein bisschen vermisst in der Saison, vor allem von Portner, auch wenn der ein total überragender, cooler Typ ist, den wir ja auch hier schon hier hatten im Podcast. Und wir haben das einige Male angesprochen und thematisiert und jetzt wird eben diese Baustelle da geschlossen und zugemacht und klar, er hat noch kein Spiel gespielt hier in Deutschland, aber ist ein Transfer, der internationale Klasse hat und da eine Planbaustelle schon mal schließt.
Ja, der ja auch schon den einen oder anderen deutschen Vertreter zur Verzweiflung getrieben hat. Ne? Wir erinnern uns, Benfica Lissabon letztes Jahr in der European League gewonnen. Dieses Jahr nicht ganz gereicht, aber trotzdem, also das, der hat dem einen oder anderen Team wirklich schon den Zahn gezogen. Dieses Jahr mit 98 Paraden, knapp eine Brose von knapp 30% in der European League, der 12. beste Torhüter gewesen. Also von daher wirklich auch wieder ein tolles, starkes Jahr gehabt. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe gekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürfen uns gerne natürlich Rezensionen da lassen bei Spotify oder iTunes. Die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben, auch gerne kurz die Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf. Erinnert euch nochmal an das Gewinnspiel für die Champions League-Karten. 2 Stück bis Mittwochabend. 20 Uhr solltet ihr das auf unserem Instagram-Kanal getan haben, folgen, Kommentar da lassen, uns in eurer Story verlinken und dann kann das klappen, dass ihr noch zum Final Four nach Köln kommt. Wie gesagt, da wird es ja mit Sicherheit auch noch ein bisschen Content bei uns auf Social Media auf jeden Fall geben. Ansonsten dürft ihr uns auch schreiben über Themenvorschläge, denn die Saison ist bald zu Ende. Da ist noch ein bisschen Luft bis zur Saison, bis zum nächsten Saisonbeginn, bis zum nächsten Ligaspiel. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, gerne her damit. Freuen wir uns gerne auch umzusetzen, eure Ideen. Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anruf Heimatball Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.